Tiki Taka, der La Liga Podcast mit Nils Kern und Alex Troika.
Wer will Meister werden in La Liga und wer will die neue Folge Tiki-Taka anhören? Da fallen mir zumindest einige ein zur ersten Frage. Da fällt mir irgendwie nur ein Team aktuell ein. Aber, Kalmer, das besprechen wir jetzt alles nach und nach. Erstmal, Alex, bist du heile zurückgekommen aus Dortmund?
Ich bin heile zurückgekommen aus Dortmund, aber der FC Barcelona ist nicht so heile zurückgekommen aus Dortmund, Nils. Ne? Also zumindest so auf dem Platz spielerisch, vielleicht auch mental, gedanklich. Denn das war gestern eine große Überraschung, wieder eine Niederlage zu Hause. Und deswegen ist deine Eingangsfrage berechtigt. Aktuell will eigentlich nur Atletico Meister werden, ne?
Ja, angesichts jetzt 11 Siegen in Folge, hat man auch in der letzten Folge von wegen, die 12 wäre dann in einem besonderen Spiel. Ja, auch das wird ein bisschen, werde mal ein paar Prognosen hier im Laufe dieser Folge abgeben. Da wird es natürlich auch um den Dreier-Titelkampf oben geben, wenn das denn wirklich ein Dreier-Titelkampf ist und nicht nur irgendwie Atletico marschiert davon. Es gibt natürlich auch ein großes Thema. Es gab einen besonderen emotionalen Abschied, den von Jesus Navas. Es geht weiter auch ein bisschen um Valencias Krise. Dazu hat uns auch der Linus geschrieben. Danke schon mal. Es gibt einen neuen Trainer in Valladolid. War ja gleich auch dann das direkte Duell zwischen den beiden. Und ja, also haben wir, glaube ich, mal wieder eine pickepacke volle. So unsere, was ist das jetzt, die vorletzte normale Folge des Jahres? Wir haben dann noch einen am 30. oder 29. Dezember rum, haben wir noch ein Live-Q&A geplant. Also ein bisschen was Tiki-Taka kommt noch, aber bald haben wir es geschafft, das Fußballjahr 24.
Du atmest schon durch.
Ich freue mich schon auf Weihnachtspause mal, auch wenn es in Spanien ja immer nur, naja, 4 Tage mal frei ist und dann geht es schon wieder fast weiter. Aber naja. Was hat mal, wie ist das Wochenende losgegangen? Das war ja gleich mit dem Partidazo am Freitag, war ja das Lied gegen Valencia, also Val gegen Val. Und ja, da kam es zu einem mehr oder weniger überraschenden Sieg von Valladolid. Die haben was? 2 Schüsse abgegeben, einer davon nur aufs Tor. Ja, und haben gewonnen und haben in Unterzahl dann auch noch, da gab es in der Schlussphase noch eine rote Karte, waren übrigens 1 von 3 Teams, glaube ich, an diesem Wochenende, das in Unterzahl gewonnen haben, auch dazu mehr später mehr, haben sie die rote Laterne an Valencia abgegeben. Also Valladolid war letzter, jetzt sind sie mit 12 Punkten, stehen sie 2 Zähler vor Valencia, aber Valencia hat halt auch 2 Spiele weniger. Da gibt es übrigens jetzt in der kommenden Woche 1 der beiden Nachholspiele, aber wir bleiben erstmal hier bei Valladolid Valencia.
Ja, und sie haben nicht auf mich gehört, ne? Valencia im Nachhinein, ich verweise gerne auf die letzte Folge, denn leider hat sich sehr viel bewahrheitet, was ich da prognostiziert habe in Richtung Valencia, nämlich ich glaube, mit Baraja kann es und darf es und soll es nicht weitergehen und ja, wieder nächste bittere Niederlage gegen einen Abstiegskandidaten, in dem Fall sogar im direkten Duell, und was sich ja leider auch bewahrheitet hat, ist, wenn eine Mannschaft defensiv agiert und Valladolid hat das nach dem frühen 1-0 gemacht, dann fällt Valencia nichts ein. Sie sind natürlich bemüht, sie versuchen alles, aber sie sind spielerisch und ideenmäßig so dermaßen limitiert, dass ihnen einfach trotz viel Übergewicht da viel zu wenig einfällt. Ja. Sie haben es probiert, aber da kam halt wieder nichts bei rum. Gegen, wie gesagt, jetzt auch keine Abwehrmonster, ne? Oder kein Megateam in Valladolid. Übrigens 2 Schüsse aufs Tor, nur 1 davon aus der gegnerischen Hälfte. Der andere Torschuss war von der Mittellinie. Also das zeigt schon auf, wie unfassbar wenig Valladolid gemacht hat. Auch wieder, wie sich dieses oft lahmarschige, sag ich mal, Freitagabendspiel entwickelt. Das sind irgendwie immer so lahme Spiele. Aber ja, Valladolid schießt das Tor, stellt sich hinten rein und Valencia versucht es, aber ihnen fällt nichts ein. 14 Schüsse aufs Tor, aber XG von 0,8 zeigt auch auf, es gab einfach keine wirklich großen, guten Chancen. Und das ist Valencias Problem in der gesamten Saison. Sie haben keine fußballerischen Mittel gegen Mannschaften generell und erst recht nicht gegen Mannschaften, die defensiv agieren. Und da sind wir beim Trainer. Und ich hätte Baraja schon früher entlassen. Ich finde, er muss leider gehen. Nicht, dass ich was persönlich gegen ihn habe. Aber schau dir die Tabelle an. Sie ist verheerend, Nils. Valencia letzter steht vor dem Abstieg in die zweite Liga. Es wäre der zweite Abstieg in der Vereinsgeschichte. Ne? Also wirklich historisch.
Oh. Schlimm. Wusste jetzt auch noch nicht, dass es erst einen gab, aber ja, es ist auch historisch schlecht im Sinne von, aus 15 Partien erst 2 Siege, 4 Unentschieden und 9 Niederlagen, das gab es nicht nur beim FC Valencia noch nie, das gab es auch so gesehen bei den Top 6 Clubs noch nie war so ein Top-Club so schlecht gestartet, also das ist schon bemerkenswert und besorgniserregend, hat uns auch Linus eben geschrieben, ob wir wirklich denken, dass Valencia noch die Kurve kriegt oder muss da wirklich einer der größten spanischen Traditionsvereine in die zweite Liga, also ja, es fällt schon schwierig, da Argumente zu finden für Valencia, auch weil jetzt vielleicht im Wintertransfermarkt kann man jetzt auch nicht groß bei Peter Lim klingeln und sagen, ah komm, komm, wir holen nochmal irgendwie 3, 4 gute neue Spieler. Vielleicht wird es da nochmal irgendwie eine Leihgabe geben, aber selbst ein Ilaij Moriba kriegst du jetzt diesen Winter nicht. Also es ist schon wirklich schwierig und wie gesagt, die Valencia kommt halt viel durch Mentalität, durch irgendwie extra Motivation, was auch letztes Jahr dann teilweise geklappt hat. Da hat dann auch irgendwie der Nachwuchs gegriffen, aber das ist dann mal eben ein Jahr gut gegangen, wo sie letzte Saison auf Platz 9 geendet sind. Auch das eigentlich schon mit überschaubaren spielerischen Mitteln, aber kann man halt nicht ewig irgendwie dran langziehen und irgendwie solche Effekte verpuffen. Und dazu wird ja quasi auch der Kader Jahr für Jahr oder Transferphase für Transferphase ein bisschen verschlechtert. Ne? Peter Lim ist da ja eher nicht unbedingt, denkt da nicht an die sportliche Entwicklung, sondern eher an irgendwie Finanzielles und den eigenen Geldbeutel. Das heißt jetzt aber auch nicht, dass da nie irgendwie jemand Neues kommt oder jemand Gutes kommt. Letztes Jahr kam ja Pepe Lu, der hat ja auch eine gute erste Saison gehabt, aber da heißt es auch, der ist hier und da irgendwie mit jetzt Neuzugang Rafa Mir vielleicht öfter mal irgendwie auf Partys unterwegs. Ne? Also nur ein Gerücht. Hugo Dudo ist auch eher so ein Typ, der mehr übermotiviert auf dem Platz ist, als irgendwie ein präziser Killer zu sein. Also da hast halt viele Spieler, die, wie gesagt, mehr durch Motivation kommen, als dass irgendwie da eine besonders große Qualität dahinter steckt. Und wenn mal Qualität dahinter steckt, Mamardashvili, dann wird er auch wieder verkauft. Der ist jetzt noch ein Jahr da und hat bestimmt auch den einen oder anderen Punkt gerettet von den wenigen, die sie haben. Aber ja, es ist weiter schwierig dazu genau zu erklären, warum es so düster aussieht und warum auch immer noch ein Baracha im Amt ist. Aber da habe ich jetzt immerhin gelesen, Kandidat für seine Nachfolge soll sein ein ja mittlerweile bekannter Feuerwehrmann, Kike Sanchez Flores. Der hatte ja letztes Jahr, glaube ich, Sevilla gerettet irgendwie, dann aber auch gemeint, das war jetzt so anstrengend und so viel Energie verschwendet, dass er danach am Saisonende, glaube ich, freiwillig gegangen ist. Von dem her könnte man sich da jetzt mit Kike Sanchez Flores einigen, aber auch da gibt es schon Gerede von wegen, dass Peter Lim quasi nur ein Appel und eine halbe Banane bietet und das eben nicht reicht und auch Kike Sanchez Flores natürlich die ein oder andere Versprechen, Zusage hätte auf Wintertransfers, also ist das glaube ich auch noch eine Hängepartie und deswegen, warum macht man mit Baracha weiter, ja, weil sonst kein anderer es will, außer vielleicht Voro, der typische Alternativersatzmann beim FC Valencia, ja, aber irgendwie kann ja nicht so weitergehen, also wäre völlig unlogisch, in der ganzen Fußballgeschichte, wenn du mit einem der schlechtesten Saisonstarts trotzdem irgendwie an deinem Trainer festhältst. Irgendwen wirst du schon finden, oder?
Ja, musste, ne? Also das ist das Einzige, was Hoffnung macht, dass da recht bald der Trainerwechsel kommt, vielleicht ja wirklich dann zu Weihnachten mit dieser Mini-Pause, wobei sie spielen ja, glaube ich, auch schon am 2. Januar wieder, ne? Also,
3. Januar. Ja,
oder 3. Januar, das Nachholspiel gegen Real. Aber ja, das ist das Einzige, was aktuell mir ein bisschen Hoffnung macht, dass mit einem neuen Trainer eher das Potenzial dieser Mannschaft ausgeschöpft wird, denn dass sie da einiges von haben, haben sie ja eigentlich letztes Jahr gezeigt, ne? Wo sie 8., 9., 10. waren. Mhm. Das war ja wirklich überraschend gut, wie sie da gespielt haben, aber irgendwie kriegt das Baracha gar nicht mehr reproduziert und ich denke, ein neuer Trainer kann das eher wecken, was auch Hoffnung macht, wenn du guckst, wer da unten drin ist und wie schwach die sind, ne? Die Alaves und Espanyol zum Valladolid dieser Welt. Du solltest zumindest besser sein als die drei soeben genannten oder eben auch Leganés, Retafe, weiß man ja, die können sich immer ihre Punkte erkämpfen, ne? Sind fußballerisch schwach, aber haben irgendwie immer dieses Grit and Grind, aber du solltest besser sein als drei dieser 4, 5 genannten. Das können sie auf jeden Fall vom Kader her, aber das muss leider ein neuer Trainer, finde ich, rauskitzeln. Mit Baracha geht es meiner Meinung nach nicht mehr weiter.
Und Trainereffekte gibt es durchaus in La Liga, ne? Da ist jetzt Diego Martinez absolutes Paradebeispiel. Der hat jetzt gegen Real Sociedad als Las Palmas Coach sein 10. Spiel gehabt, hat jetzt von 10 Spielen 7 gewonnen, 1 Unentschieden, das war das erste und er nur 2 verloren. Das ist stark. Auch bei Alaves gibt es einen neuen Trainer, der ist, glaube ich, mit 2 Unentschieden gestartet. Und jetzt in Valladolid gibt es auch einen neuen Trainer. Der war jetzt aber im Freitagsspiel noch gar nicht dabei, da war es noch der Interimstrainer. Am Samstag wurde dann neuer Trainer bekannt gegeben, Frank de Boer. Ist nur sein Double, der sieht so ähnlich aus, finde ich zumindest. Diego Coca. Falls ihr euch da jetzt fragt, wer ist das jetzt schon wieder? So habe ich nämlich auch gedacht, denn es ist mal wieder soweit. Spanien hat offensichtlich keinen Trainernachwuchs, dem man trauen kann, außer vielleicht mal im Baskenland, aber die Basken trainieren ja alle in der Premier League gefühlt. Diego Coca ist ein 52-jähriger Argentinier, der hat noch nie in Europa trainiert, früher nur so ein Jährchen mal in Europa gespielt, genau in den 90ern. bei Lleida, das ist ein katalanischer Verein. Seine ja, Trainererfolge sind bisher sehr überschaubar. Der hatte jetzt schon 13 Stationen und bei 4 davon dieser Clubs 20 Spielemarke erreicht. Also ja, auch wieder so ein Fall, wo kommt der jetzt her? Vielleicht auch so ein typischer Ronaldo-Bekannter. Ne? Ronaldo R9 gehört ja Valladolid. Der hatte ja schon damals mit Pezzolano einen Bekannten geholt von einem seiner anderen Clubs. Das hat geklappt. Ne? Sie sind ja direkt wieder aufgestiegen mit Pezzolano. Der ist jetzt weg und jetzt soll es eben Frank Diego de Coca schaffen. Also viel Glück, aber wie gesagt, ist mir immer ein kleiner Dorn im Auge, wenn es irgendwie nie mal auf den spanischen Trainernachwuchs gesetzt wird, weil da gibt es schon ab und zu mal auch einen Iraola oder so. Aber gut, mal schauen, wie Valladolid.
Ich habe gelesen, sie hatten große Probleme, Valladolid einen Trainer zu finden. Also im Sinne von, irgendwie will's keiner machen und den richtigen gibt es nicht und dann haben sie halt jetzt mal wieder in Südamerika gewildert, wie es ja viele Vereine zuletzt machten. Ne? In den letzten 2-3 Jahren immer wieder die Abstiegskandidaten bedienten sich ja in Südamerika, ist ja logisch. Ne? Argentinier, Uruguay etc. sprechen halt alle Spanisch, klar. Ne? Und verdienen dort drüben nicht so viel. Das heißt, auch die Abstiegskandidaten können sich die leisten und wollen auch keine langen Verträge, weil es ist eine riesige Chance, wenn du endlich mal in Europa zum Beispiel dir einen Namen machen kannst mit Valladolid, ne? Wenn du dich in der Klasse hältst. Also eine große Chance für diese Trainer, aber meistens nachhaltig ist es nicht in aller Regel. Ich habe mir jetzt auch nochmal kurz die Station angeschaut von dem Kollegen, weil ich kannte ihn tatsächlich auch nicht. Also den Namen habe ich irgendwie mal gehört, aber ich weiß auch nicht woher, kann random sein. Bei Mexiko war er offenbar Nationaltrainer zuletzt und hat sie 7 Spiele gecoacht, von Februar bis Juni. Ja, Junge, auch bemerkenswert. Davor war er bei den Tigres in Mexiko, mexikanischen Mannschaft. 5 Spiele hat das da ausgehalten.
Ja.
Also einen Monat war er da. Also schon komisch irgendwie, ja. Macht, also ich will jetzt da nicht urteilen, nur aufgrund des Lebenslaufs da, der zuletzt sich nicht so prickeln liest, aber ich kenne den Mann ja nicht. Aber es macht nicht ganz so viel Hoffnung, dass man sagt, oh, das wird wesentlich besser jetzt mit ihm, keine Ahnung. Also, weil du gerade Diego Martinez bei Las Palmas genannt hast, Nils, wenn ich mir den bei Valencia vorstelle, ich glaube, das wäre schon ein Top. Transfer für die Valencianer gewesen, aber ja, da haben sie verpasst. Las Palmas hat sich den geangelt. Tja, mal gucken, wen Valencia aus dem Hut zaubert, ne? Ob es Kike Sanchez Flores wird oder doch irgendein anderer. Aber ja, abwarten, wie es bei Valladolid
ist. Es ist zumindest spannend, dass du sagst, dass kein anderer Trainer sich jetzt Valladolid antun wollte, weil er an sich, also selbst kann, du kannst ja theoretisch auch an jetzt den Interimstrainer Alvaro Rubio erstmal festhalten. Ne, habt ja irgendwie, waren das nicht irgendwie jetzt auch zweimal Punkte geholt mit oder dreimal, egal. Also ist jetzt nicht schlechter unter ihm gelaufen als unter seinem Vorgänger, aber dass es da irgendwie nie Nachwuchs gibt und das. Es, wie gesagt, gab schon oft die letzten Jahre, dass da irgendwo ein Unbekannter aus Südamerika geholt wurde, bei Elche und Co., aber dass es auch anders geht, hat ja auch Celta gezeigt da, wo, wie heißt er, Alejandro Grimaldes, da ja auch für Erfolg gesorgt, also mal schauen, wie das so weitergeht, auch jetzt bei Valencia. Wir gehen mal rüber zum FC Sevilla, da war es jetzt ein besonders emotionales Spiel für Sevilla, das letzte Heimspiel des Jahres. Das bedeutet auch letztes Heimspiel für Jesus Navas. Ne? Wer sich jetzt wundert, hä, ist jetzt schon Saisonende? Nee, sein Vertrag, der endet jetzt Ende Dezember. Das war ja Ende der letzten Saison, erinnert ihr euch vielleicht. Sevilla hat ja jetzt auch seit Jahresbeginn einen neuen Präsidenten und dann war eben zu Saisonende, hatte irgendwie Jesus Navas angekündigt, so, es wird mein letztes Heimspiel sein, ich hoffe auf einen schönen Abschied mit euch Fans, ne, er ist eine absolute Legende, weil er hat noch kein neues Angebot bekommen und da der neue Präsident und so weiter war halt nicht auf ihn zugekommen und er wusste nicht, was ist jetzt los, also muss ich lieber mal meinen Abschied ankündigen. Danach hat man sich dann noch geeinigt, ne, auf irgendwie noch ein halbes Jahr, Sevilla weiß man ja auch, finanzielle Probleme und wie war das beim Salary Cap, den kleinsten Beitrag mit irgendwie nur 2 Millionen oder so, was ja überhaupt nicht passen kann, also völlig unlogisch. Egal, aber jetzt ist es dann soweit, ne, dass dann auch eben sein Vertrag zum Jahresende ausläuft. Er wird dann in den Club übergehen als irgendwie anderweitiger Mitarbeiter. Hat er jetzt auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Ne? Haltet euch fest, sein Debüt hat er gegeben im Jahr 2003 für den FC Sevilla. Ich bin mir ziemlich sicher, Alex, dass hier einige unserer Zuhörer und Zuhörerinnen da noch nicht geboren waren. Oder?
Oh. Ja, das ist gut vorstellbar, tatsächlich. Ja. Also wirklich bemerkenswerte Karriere und vor allem, dass er so lange dann auch durchhält, ne? Und eben auch wichtig war. Es ist ja nicht so, dass der seit 3 Jahren nur auf der Bank rumdümpelt, ne? Er ist ja Stammspieler bis zuletzt, also absolut bemerkenswert. Und man sieht ihm ja das Alter nicht an, der Dynamo da rechts außen, ne? Der rauf und runter rennt und seine berühmten Halbfeldflanken schlägt. Ich glaube, das hätte auch noch 2 Jahre länger machen können, aber ja, irgendwann reicht's. Auf jeden Fall, ja, ganz, ganz großer La Liga-Spieler, der da zumindest seinen Heimabschied, ne? Ist ja noch nicht ganz der Abschied, aber zumindest von den Heimfans sich da, von den Sevilla-Fans sich zu Hause verabschiedet hat. Schon emotional wieder auch. Und das Schöne auch mit einem Sieg, ne? Sich verabschiedet hat. Also sollte man ja auch nicht unter den Tisch fallen lassen, dass Sevilla Celta 1-0 geschlagen hat. Also auch für die Mannschaft natürlich ein wichtiger Sieg, ne? Mit Blick auf Tabelle, mit Blick auf Entwicklung, dass sie da nicht wieder unten reinrutschen, sondern ja, peu à peu, etwas unstetig, aber doch irgendwie immer mal wieder ihre Pünktchen holen. Also auch ein versöhnlicher Heimabschied für Navas mit dem Heimsieg. Ja,
also emotional ist erstmal das Stichwort. Es gab natürlich zu Beginn eine schicke Choreo von wegen El Orgullo Nervión, der Stolz Nervions, das ist ja der Stadtteil des FC Sevilla. Da kam man schon so halb weinend rein. Also hat man schon gemerkt, jo, okay, der ist bereit, für mehr oder weniger bereit für heute. Passillo bei der Mannschaft, ein Celta hat dann auch so Navas-Shirts getragen. Also das war schon mal eine sehr runde, würdige Sache. Alle seine 8 Titel, die er gewonnen hat mit dem FC Sevilla, standen draußen. 4 Europa-League-Titel, ne? Das ist ja, der Wahnsinn, der hat ja schon damals, 2006 oder so, die Europa League schon mit Sevilla gewonnen, dann natürlich auch jetzt wieder, als er dann zurückgekehrt war. Er war ja irgendwie 3 Jahre zwischendurch bei Man City, das ist schon mal der Wahnsinn. Er ist auch der einzige Spieler weltweit quasi, der sowohl Europameisterschaft als auch Weltmeisterschaft und Nations League gewonnen hat. Der hat ja auch noch bei der Nationalmannschaft eine riesen Karriere hinter sich so gesehen. Also das ist schon, es gibt über Jesus Navas kann man viel reden, kann man auch nochmal sagen, dass das jetzt, das war jetzt sein letztes Heimspiel, genau, im Bernabéu am 22. Dezember wird sein letztes Spiel dann als Fußballprofi sein, aber es gibt dann natürlich auch noch einen großen, richtigen Abschied, wo es nur um ihn geht, im Sanchez-Pizjuan, das wird am 30. Dezember 17 Uhr sein, da wird es bestimmt auch einen Livestream vom FC Sevilla geben, also ist auf jeden Fall alles erwähnenswert und wie gesagt, die Legende beim Verein, bin gespannt, welche Funktion er dann da genau bekleiden wird. Im Club über 700 Spiele gemacht, das ist schon irre, gibt es nicht mehr so oft heutzutage, aber mit 39 Jahren ist dann vielleicht auch, mal gucken, langsam an der Zeit. Ja, und das Spielerische, bitte?
Warte kurz, bevor du weiterleitest, ich habe nämlich zu Navas noch eine Frage. Du hast die Spiele genannt, weißt du in La Liga, wie es da aussieht bei den Rekordspielern, auf welchem Platz er ist, wo er sein könnte?
Könnte er sein, das ist eine gute Frage jetzt.
Weil im Endeffekt, für einen Verein hat er nur gespielt, ne, durchgängig und war auch eigentlich durchgängig, so aus der Erinnerung heraus zumindest Stammspieler. Wie weit oben erwartest du ihn in den Rekordspielern?
In 700 Spielen hat er dann wahrscheinlich 450 in der Liga gemacht oder so, oder was waren das in der?
Ja. Sind 514 in La Liga.
Viele. Kommt ein Raul da drüber? Ich glaube nicht. Raul kommt nicht früher, aber so ein Zubizarreta kommt bestimmt drüber. Oder wen hat man noch? Kommt Messi drüber? Das ist auch eher nicht. Ich sag mal, Navas schafft es unter die Top 5.
Ich bin überrascht, dass er es nicht schafft. Er ist nicht mal in den Top 10. Das hätte ich nicht gedacht, tatsächlich. Für einen Verein, Sevilla, durchgängig gespielt.
3-4 Jahre Premier League.
514 Spiele und trotzdem nicht in den Top 10. Hätte ich nicht gedacht. Den Rekordspieler weißt du noch, oder? Den haben wir letztes Jahr oder vorletztes Jahr gekürt. Meine Erinnerung ist wieder schlecht.
Joaquin. Ah, oh, siehst du, hätte jetzt.
Ist ja der Rekordspieler, der hat es ja geschafft. Zubizarreta ist die Nummer 2, wobei die haben beide gleich viele Spiele.
Stimmt, ich erinnere mich.
Zumindest laut Transfermarkt. Ja, ne? Joaquin und Zubizarreta sind gleich auf mit 622. Raul Garcia ist Dritter mit 609. Also nur La Liga-Spieler, ne? nicht allgemein Spieler für den Verein, sondern nur auf La Liga. Raul ist tatsächlich Vierter. Das hatte ich jetzt nicht auf dem Zettel, dass der so dermaßen lange und ausdauernd mit 550 Spielen für Real. Dann hier den Kollegen Loren Juaros, kenne ich nicht, hat für 4 Vereine gespielt, ich sehe jetzt die Vereine hier nicht. Eusebio,
nicht der,
ist
den
auch
ihr
noch
denkt.
Vor ihm, Paco Buio, nicht der, den ihr denkt, nee. Eusebio war unter anderem Barca B-Coach, glaube ich mal, also müsste Barca hier dabei sein, aber ich sehe die 4 Vereine nicht, sehr wurscht. Paco Buio ist, glaube ich,
Torwart,
Real, oder?
Von Real.
Ja, dann kommt schon Ramos. Mit 536 Spielen, ne? Auch bemerkenswert, weil der ist ja auch dann zur PSG und die letzten 2 Jahre dümpelt er sonst wo rum. Okay, Sevilla war letztes Jahr, aber auch der ist vor vor Navas. Manolo Sanchez, stimmt, von Real Madrid, ne? Legende, 523 Spiele. Dann kommt Messi mit 520 La Liga Spielen und erst dann Navas.
Also das ist bemerkenswert, Platz 11 dann, oder?
Genau, Navas ist Platz 11. Also ich hätte gedacht, dass er auf jeden Fall top Top 10 ist und eher Top 8, Top 6, irgendwie sowas. Nee, ist er scheinbar nicht. Ist aber von den aktiven Spielern der höchstgerankte. Und jetzt die nächste Frage, Anschlussfrage. Kannst du mir die 3 aktive Spieler nennen, die dahinter sind und nicht weit hinter ihm, hinter
Navas? Was haben wir denn an alten Haudegen? Wir haben jetzt Muniainis nicht mehr da, Raul Garcia ist nicht mehr da, Joaquin natürlich auch nicht mehr, also sind schon ein paar alte gegangen, Nacho ist gegangen, bei Barca sind jetzt auch keine alten mehr wie Busquets. Wen haben wir denn so alte Haudegen?
Ich helfe ein bisschen nach. Navas ist 11. auf Rang 13 ist ein aktiver. Auf Rang 15 und auf Rang 22.
Oh, mir das jetzt so viel hilft.
Mit 509 Spiele, 505 Spiele und 470 Spiele.
Alter, ja.
Größere Namen, also okay, nicht hier an die Valladolids dieser Welt denken, weil die steigen ständig ab, sondern es sind schon Vereine, die...
Luka Modric da dabei?
Ja. Nee, Modric ist hier nicht. Warum eigentlich nicht? Weiß ich gar nicht. Wo ist Modric? Mal gucken, nee, gar nirgends.
12 Jahre La Liga, kann man schon mal auf was kommen.
Komisch, ja. Reicht nicht scheinbar.
Alte La Liga, aktive La Liga-Legenden.
Na gut, dann helfe ich nach. Modric, ich habe nachgeguckt, Rang 99 mit nur, Achtung, 376 Spielen in La Liga. Das ist wenig, ne? Hätte jetzt auch nicht gedacht. Also, auf Rang 13 Antoine Griezmann, 509 Spiele.
Der ist
hat
noch ein
bisschen vor sich, ne? Was ist er, 32? Koke
wahrscheinlich
ist
dann auch irgendwo nicht weit weg.
Genau, Koke ist Rang 22 mit 470 und dazwischen, der wäre schwer drauf zu kommen. Dani Parejo, tatsächlich. Ja. 505 Spiele schon, also Parejo und Griezmann werden bald die Top 10 knacken.
Ja, okay. Kann man auf dem Schirm haben. Liga-Legenden halt. Ja, sehr schön. Nette Statistik, nettes Quiz. Haben wir hier wieder was gelernt. Ja, okay. Und ansonsten glaube ich trotzdem, was sind die 18 Saisons? Also muss er doch nochmal kommen. Muss er sich doch nochmal mit dem Präsidenten einigen. Da ist doch bestimmt noch im Salary Cap in dem lustigen irgendwo Platz für irgendwie 5 Euro, dass er doch nochmal ein halbes Jahr dran macht. Aber nee, das wird nicht passieren. Also seine Karriere endet da jetzt bald. Und wie gesagt, auch in der Nationalmannschaft natürlich eine Legende. Wir haben ihn ja noch gesehen hier in München gegen Mbappé, früh gelb und noch gedacht, oh Gott, der erlebt den Abpfiff nicht. Aber hat ja geklappt und Spanien ist ins Finale eingezogen und noch mehr. Von dem her, da geht se va un grande. Gibt nur noch was Kleineres oder was Unschönes von dem Spiel. Mir hatte auf Twitter Diego Kessler geschrieben, der war beim Spiel dabei und gefragt, ob man im Fernsehen irgendwie was Besonderes mitbekommen hat, dass da irgendwie eine Person reanimiert werden musste auf den Rängen. Also irgendwie sehr komisch, weil habe ich so gar nichts mitbekommen und er schreibt so auf die Szenen von wegen auf den Rängen haben ganz viele Leute versucht, den Schiri darauf aufmerksam zu machen. Das war so in der Schlussphase, der Schiedsrichter irgendwie hat so ein bisschen weggeguckt, ignoriert und irgendwie, die Sicherheitskräfte waren da, Person wurde reanimiert, wurde dann auch irgendwann rausgebracht. Also scheint wohl dann auch okay zu sein, aber dass da irgendwie so nach dem Motto, wir können jetzt nicht das Spiel unterbrechen, hier ist jetzt was Wichtigeres mit dem Abschied, wir können da jetzt nicht noch groß die Aufmerksamkeit dahin machen, das war bisschen merkwürdig, aber vielleicht habt ihr da auch mehr bekommen, weil an mir ist das ziemlich vorbeigegangen. Dann schreibt uns da gerne. Soweit zum Spiel vom FC Sevilla. Gehen wir jetzt schon, können wir schon langsam mal rübergehen, ne, zum FC Barcelona, zum Richtung Titelkampf. Wie fangen wir das an?
Können oder müssen,
ne? Das ist schon wild. Also in Dortmund habt ihr den Lucky Punch, da habt ihr auch noch den Trainer an der Seitenlinie, der hat dann jetzt das erste von 2 Spielen gefehlt, aber dass es wieder nicht zum Sieg reicht und dann auch, also klar, es gab Chancen, aber irgendwie so richtig das alte Barca von Saisonbeginn war es immer, also es ist schon irre, was da aktuell passiert. Was waren das jetzt von den letzten 6 Spieltagen, hat Barca nur einen gewonnen oder generell da nur 5 Punkte geholt? Das ist schon irre, was da jetzt gerade läuft.
Und vor allem 2 Heimniederlagen gegen Las Palmas und Leganés. Also auswärts ist ja immer das eine, ne? Wenn du da gegen kleine Vereine Punkte lässt, ist auch bitter, aber es ist halt dann auswärts und hier, ne? Und dann weht der Wind und hier und du wirst ausgepfiffen und es ist schwer und unter der Woche und schweres Spiel, okay. Aber zu Hause, Nils, darf dir das auf keinen Fall passieren und vor allem nicht 2-mal in Folge.
Nee.
Ob der Hansi da steht oder nicht, muss wurscht sein. Ist es ein kleiner Nachteil? Boah, schwer zu sagen, ne? Muss die Mannschaft beantworten, kann ich nicht sagen, wie es da ist, wenn da der Haupttrainer nicht da ist. Vielleicht fehlen 3, 4, 5%, aber darf natürlich niemals eine Ausrede sein oder irgendwie ein Argument für, dass wir Leganés schlagen können. Das ist ja verheerender Punktverlust mal wieder. Ja. Bei Las Palmas konnte es noch sagen, ja okay, das war der eine Ausrutscher, aber eine Woche später darf es nicht den nächsten Ausrutscher wieder geben gegen Kellerkind. Ich muss dazu sagen, sie hatten auch ja nicht Pech, aber Abschlussunfähigkeit. Also an Lewandowski die Chance in der ersten Halbzeit, die trifft er mit den Stollen irgendwie.
Ah, mit der Ballannahme in der Luft.
Die war Weltklasse und es ist auch schwierig, dann Balance halten und dies, das, ne? Aber der Torwart liegt schon, den musst du wirklich nur ins Eck schieben. Also das war dann auch leider ein bisschen Unvermögen in dem Fall von einem vermeintlichen besten Stürmer, der zumindest La Ligas, ne? Statistisch gesehen sowieso. Aber da muss ich dann mehr erwarten und auch so, Koundé hatte noch, glaube ich, 1, 2 Chancen, wo es auch wieder die Konzentration oder vielleicht
Rafinha-Schuss an die Latte gab es auch noch.
Kraft fehlt, Rafinha-Schuss war Pech. Also sie hatten 2,6 XG, 20 Torschüsse. Aber gleichzeitig muss ich auch zugeben, die letzten 20 Minuten habe ich nicht mehr dran geglaubt, dass noch ein Tor fällt. Ja. Weil da wirkten sie wirklich platt, müde, ratlos, ideenlos. Heute klappt es einfach nicht. Mhm. Und das ist schon etwas, was man dann schon der Mannschaft irgendwie ankreiden muss und was Hansi Flick trainieren darf er ja, ne, mit der Mannschaft mal erörtern muss, weil ganz ehrlich, wenn das Real Madrid ist im Bernabeu und es steht 0-1 und die spielen vielleicht auch schlecht oder kommen nicht so richtig rein, soll es ja auch geben, aber die machen eine Endspur die letzten 20 Minuten, die spammen Flanken, die hauen alles raus und die schießen dann halt noch ihre Tore und bei Barca hatte ich gestern nicht das Gefühl, dass dieser absolute Wille, wir versuchen nochmal alles.
Körpersprache,
auch der eigene Glaube vielleicht auch dran, wenn es so schwer läuft. Mhm. Bei Real im Bernabeu, da ist das immer anders in Schlussphasen, wenn die hinten liegen oder ein Tor brauchen. Und das hat mir gestern gefehlt, auch wenn, wie gesagt, das war Pech dabei, Unvermögen. Mhm. Leganés hat das auch gut gemacht, aber unterm Strich darf es keine Ausreden geben. Das darf dir nicht passieren.
Mhm. Ja, schon wild. Also mal ein Ausrutscher, klar, okay, kann passieren, dass du irgendwie da an die Latte triffst und Lewandowski das eine Ding nicht macht, aber jetzt so von den letzten 6 Spieltagen, wie gesagt, nur ein Sieg. Irgendwo scheint ja der Wurm drin zu sein, wenn man dann auch so eben Thema Körpersprache ein bisschen schaut, irgendwie Lamine Jamal wie den Schuss, den er da noch in der zweiten Halbzeit versucht, aber dann auch nur so nach unten guckt und irgendwie so diese Leichtigkeit ist einfach weg und egal, ob da mal irgendwie vielleicht auch Spielglück war zu Saisonbeginn, aber das ist irgendwas fehlt da aktuell und da bin ich jetzt sehr gespannt, wie da Flick das Ruder rumdreht. Ist ja ein bisschen vergleichbar vielleicht mit Man City, wo auch irgendwo da auch irgendwas Psychisches passiert ist, wo die Mannschaft irgendwie nach einem Rückschlag überhaupt nicht mehr klarkommt, vielleicht noch ein bisschen krasser, wie man jetzt, wenn United da in 2 Minuten das Spiel dreht, okay, aber irgendwie da ist, muss der Trainer irgendwie so die Spieler mental erreichen, auch wenn das vielleicht während des Spiels nicht möglich ist, wenn er da auf der Tribüne sitzt und überhaupt nicht mal in der Halbzeitpause runter darf, das wusste ich jetzt auch noch nicht, hat ja der DAZN-Kommentator berichtet, also schon krass, aber red mal gleich.
Ja, aber die Leichtigkeit, die du angesprochen hast, ich dachte eben, sie kommt, weil sie in Dortmund gewonnen haben. Und ich dachte halt schon, das war jetzt ein großer Sieg nach zuvor, wie gesagt, 5 Spielen mit nur einem Sieg in La Liga. Aber das war ein großer Sieg auswärts nach Patzern bei Celta, bei Betis, bei Real Sociedad. Ein wichtiger, großer Auswärtssieg. Und deswegen dachte ich, das gibt der Mannschaft schon den Auftrieb, das Selbstbewusstsein, die Leichtigkeit eben, die zuletzt, wie gesagt, abhanden gekommen ist. Da hätte ich schon gedacht, das ist wieder zurück. Und vor allem, dann hast du zum Glück an und Abführung nicht wieder ein schweres Auswärtsspiel, wo du sagst, sondern ein Heimspiel gegen eine Mannschaft, die du einfach 3-4-0 schlagen musst. Ja. Also das ist einfach der Anspruch normalerweise. Ja. Ne? Und deswegen ist es für mich umso überraschender, dass sie da so patzen. Klar, du kannst mal nach einer Ecke ein frühes Gegentor kassieren. Ein Ballgegentor kann immer mal passieren, sieht natürlich blöd aus, weil der völlig frei köpft. Also da haben 1, 2 Leute gepennt, aber das kann halt immer mal passieren. Aber
ich 85 schon gedacht, Minuten danach Zeit.
Genau, dass sie irgendwie eine Reaktion zeigen. Ich meine, sie haben es probiert, aber vor allem die letzten 20 Minuten, da hast du gesehen, also oder mein Eindruck war, da geht wirklich nichts mehr. Und die Köpfe hängen und es wird gehadert und dann wirst du eben müder. Und ich finde die Wechsel übrigens haben auch nicht geholfen. Das muss ich ganz kurz ansprechen, weil in Dortmund waren es ja die gleichen Wechsel. Da kam Fermin, glaube ich, auch für Olmo und Ferran für Lewandowski. Und ich habe mit 1, 2 Leuten, die ich kannte, geschaut, mit Miguel unter anderem, mein Kumpel, und ich weiß nicht, ob es er es war oder irgendjemand anders gefragt, wieso nimmt der Lewandowski raus und jetzt kommt Ferran? Und war natürlich goldenes Händchen, ne? Alles richtig gemacht. Und ich habe dann auch verstanden, schon in dem Spiel, warum er Ferran gebracht hat, weil er vorne mehr Laufstärke wollte, mehr Tiefenläufe, mehr Pressing, und genau das liefert dir Ferran halt.
Ja, gegen den mitspielenden Gegner.
Genau, bei einem mitspielenden Gegner, wo du siehst, das wird ein Schlagabtausch und wir brauchen diese Laufstärke. Lewandowski macht keine Tiefenläufe, Lewandowski ist kein Pressingmonster. Da habe ich es verstanden, taktischer Natur. Einen anderen Stürmertypus.
Jupp.
Aber gestern, Nils,
bei Strafraumbelagerung.
Ganz genau, du liegst 0-1 hinten, sogar 0-1 hinten. Ja. Also du brauchst ja nicht nur ein Tor, wäre ja auch schon zu wenig, du brauchst zwei. Dann bring doch nicht Ferran für Lewandowski, sondern für einen anderen neben Lewandowski, weil dann hast du den Strafraumstürmer, der die Bälle verwertet, und du hast einen Tiefenläufer, einen wuseligen, einen pressingstärkeren Spieler. Also ich hätte Ferran zu Lewandowski gebracht und nicht 1-1. Und 1-1 ist ein Quatsch bei so einem Spiel, wo du dann eh die ganze Zeit Halbfeldflanken machst. Das kann doch Ferran eh nicht. Da bringt er dir eh nichts. Da brauchst du einen Lewandowski. Also ich finde, Flick/Sorg haben da falsch gewechselt. Du hättest Lewandowski drauflassen müssen und dazu Ferran bringen müssen. Einen zweiten Stürmer in dem Fall, weil es das Spiel benötigt hat.
Ja.
Aber in Dortmund war es richtig. Mhm. Aber einfach sagen, oh, da hat es geklappt, jetzt machen wir es wieder. So funktioniert Fußball nicht. Du musst ja gucken, wie der Gegner agiert, und da hast du einen anderen Stürmertypus gebraucht. Also ich finde, auch das hat einen Unterschied ausgemacht, ob es natürlich dann hinten raus mit Lewandowski und Ferran klappt, who knows. Aber ich finde, sie haben auch falsch gewechselt in dem Fall.
Ja, auch noch Olmo eben rausgenommen für Fermin, ist ja schon krass. Vielleicht auch da wieder das Thema Belastung und Kalender. Jetzt hat eben Barca jetzt auch nicht so wie zum Beispiel Atleti den breiten Kader, wo ständig durchrotiert wird, mal Correa startet, mal Simeone startet und so weiter. Das, weswegen die Starter irgendwann doch auch mal die Puste ausgeht, und Lewandowski ist ja da, glaube ich, gefühlt in 99% der Ligaspieler gestartet bisher. Also das, ja, auch da, der wird irgendwann ein bisschen müde werden, und ja, vielleicht auch deswegen der Wechsel, aber schon kurios. Bleibt mal, oder noch kurz das Thema, natürlich gab es auch ein bisschen Zeitspiel von Leganés, speziell in Halbzeit 1 schon nach der Führung hat man schon gesehen, okay, die wollen das jetzt natürlich halten, aber jetzt krasse Statistik, von der Nettospielzeit war dieses Spiel in La Liga am Wochenende auch bezeichnet, das mit der höchsten Nettospielzeit, also 61 Minuten und 8 Sekunden war der Ball im Spiel bei diesem Spiel, das ist der höchste Wert am Wochenende in La Liga. Zum Vergleich, das Spiel mit dem niedrigsten Wert war das 0-0 zwischen Real Sociedad und Las Palmas, dort war der Ball nur 46 Minuten 35 Sekunden im Spiel. Das ist jetzt auch krass, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, weil Leganés war da schon früh dabei, okay, wir lassen uns mal ein bisschen Zeit mit dem Abschlag, was ja ein bisschen dazugehört, aber ist jetzt nicht so, dass es das, ja, es war das, trotzdem noch das Spiel mit der höchsten gespielten Zeit, weil natürlich auch Barca dann schnell gemacht hat. Vielleicht auch dann ein bisschen zu hektisch wurde oder zu schnell den Abschluss gesucht hat. Kann man danach immer schlaubergern, aber schon auch krass.
Ja, und dann müssen wir jetzt noch abschließend das Thema Flick, glaube ich, aufmachen. Wir haben es jetzt angedeutet, aber besprochen haben wir es nicht. Dass der natürlich 2 Spiele gesperrt wurde, ist mal wieder ein Skandal. Also ist mal wieder ein absoluter Quatsch. Wir haben es noch nicht angesprochen, weil ich dachte mir ja schon, vielleicht wird er ja doch noch freigesprochen, oder zumindest bekommt er keine 2 Spiele. Allein, dass er 2 bekommen hat.
Yep.
Er selber hat gesagt, er hat nichts gemacht, er hat nichts gesagt. Ich glaube ihm das. In den Videobildern habe ich auch nirgends irgendwas gesehen, dass er irgendjemanden blägt, anspringt oder keine Ahnung, handgreiflich wird oder ihm ins Gesicht brüllt, so wie Klopp früher, falls man sich erinnert, der dann Nase an Nase mit Linienrichter oder vierten Offiziellen oder Schiri stand, hat er auch alles nicht gemacht, man hat nur ein Abwinken gesehen. Und dann, rot ist ja schon ein Fehler, aber mein Gott, dann hat der Schiri sich verhört, dann sieht er halt, ich meine, es war ja eh die zweite Halbzeit, glaube ich, dann sieht er halt für 30 Minuten rot, das ist mir dann auch irgendwo wurscht, das gibt's zu akzeptieren, und tat er ja auch. Aber warum dann Nils 2 Spiele Sperre? Eine wäre schon viel.
Ja.
Dann mach ein Spiel, weil du borniert bist als Schiedsrichter. La Liga, Organigramm, wie auch immer. Sind sie ja eh. Nee, sie machen 2. Sprich, damit ist er jetzt auch gegen Atletico im Topspiel gesperrt. Und das ist natürlich zu ein paar Prozentpunkten eine Schwächung für ihn und für die Mannschaft. Allein, wie du es gesagt hast, wenn er dann in der Halbzeitpause nicht runter darf, zur Mannschaft sprechen darf, gerade wenn es nicht läuft, ne, wenn du da neuen Impact brauchst, dein Coach ist nicht da. Das ist ein riesiger Nachteil. Für mich eine skandalöse Entscheidung.
Ja.
Und ich kann es auch nicht verstehen. Wie gesagt, wenn er irgendwas gemacht hätte, dann sperrst du ihn, dann sperr ihn halt ein Spiel. Aber warum denn 2?
Das ist Selbst ein Spiel verstehe ich nicht, weil ich habe auch noch nicht ganz verstanden, was da vorgefallen sein soll. Erinnert natürlich wieder an Fingerspitze an die Nase, wie damals bei Lewandowski, was auch viel zu, hä, worum geht's hier, wie dünnhäutig, kleingeistig kann man da als La Liga-Offizieller sein? Flick hat sich ja dazu dann auch auf der Pressekonferenz vor dem Spiel geredet, nach dem Spiel war ja auch Sorg auf der PK, auch krass. Flick sagte so ein paar Ausschnitte: Ich akzeptiere es, muss meine Emotionen besser kontrollieren, das werde ich tun. Das Einzige, was ich will, ist, dass sie in jedem Spiel gleich entscheiden, auf anderen Bänken. Sie müssen das überall zeigen, nicht nur bei Barca. Das Team macht einen fantastischen Job mit den Jobs, sie beschweren sich nicht. Es ist nicht so, dass jeder zum Schiri rennt. Das ist, was ich will, und dieses Verhalten ist anders als in vorherigen Jahren. Also da, ja, es geht ums Thema Emotionen, und die hat er da, oder war vielleicht irgendwie ein bisschen zu leidenschaftlich. Es ging ja da um diesen Elfmeter, den Frankie de Jong verursacht hatte, aber mein Gott. Ja, aber spannend, dass er eben auch gesagt hatte, von wegen, ja, das Team ist jetzt disziplinierter als so, was man vielleicht die letzten Jahre gesehen hat. Barca hat da zumindest jetzt kein Fass aufgemacht rund um Schiri, da sind wir dann gleich bei Real Madrid da bei dem Thema, aber ich würde erstmal jetzt eher vom Barca rübergehen zu Atletico oder vielleicht nochmal verbinden mit ein paar Stimmungsthemen oder Atmosphäre-Themen. Es war jetzt bei Barca, war es jetzt auch, glaube ich, das zweite oder dritte Heimspiel, wo die Grada de Animación hinterm Tor nicht gesperrt war, aber wo andere Leute drin waren. Die hatten ja auch teilweise Anti-Laporta-Gesänge irgendwie, und dann hatte der Verein auch kommuniziert von wegen, okay, ihr müsst jetzt eine Geldstrafe zahlen und ihr habt Zeit bis zum Dienstag und am Mittwoch ist das nächste Heimspiel, und wenn ihr das nicht zahlt, dann seid ihr draußen. Und da war es dann auch so, dass dann diese Grada de Animación, das sind ja so 500, 600 Leute, die dann nicht dabei waren. Und jetzt beim Heimspiel gegen Leganés war dann sogar eine Charanga, also so eine kleine Blaskapelle mit ein paar Trompeten und so weiter drin, also die dann irgendwie für Stimmung machen sollte. Das wirkt ein bisschen komisch, aber auch da, wie gesagt, ne, Laporta mag jetzt auch nicht unbedingt kritisiert werden, und deswegen ist da die Grada noch nicht zurück. Bei Atleti, das ist jetzt die Bridge, da ist die Frente zumindest zurück. Die waren jetzt auch zwei, drei Heimspiele draußen, aber das nicht unbedingt aufgrund einer der vielen Strafen der letzten Male, sondern eher so ein bisschen aus Protest gegen den Club, zumindest so wie ich das hier als Madridista so ein bisschen mitbekommen habe. Da gab es auch nach diesem wahnsinnigen Sevilla-Heimspiel, dieser 4-3-Sieg, hatte auch Griezmann danach sowas gesagt von wegen, dass die Spieler oder die Mannschaft die Unterstützung vermissen und die Unterstützung der Leute, die immer da hinten sind. Damit meint er ja quasi die Frente, und die Frente hatte dann selbst auf Instagram einen Post abgesetzt, und ich lese kurz vor: Wir vermissen es auch, unser Team anzufeuern, aber das ist eine Situation, die man vor langer Zeit hätte vermeiden können. Also da geht es, glaube ich, ein bisschen darum, der Club hat zu wenig die Frente geschützt oder irgendwie andere Strafen umgangen. Es gab ja sowohl nach dem Derby als auch nach dem Gastspiel bei Benfica gewisse Strafen sowohl von UEFA als auch vom Club und irgendwie La Liga. Also ich blicke da selbst auch nicht mehr so richtig durch, aber ja, zumindest gegen Sevilla hat es gereicht, es hat jetzt auch gegen Getafe gereicht, und das war jetzt, ja, da sind wir jetzt beim Sportlichen, das war jetzt der 11. Sieg in Folge. 12 wäre dann der Vereinsrekord egalisiert von Simeone, da schauen wir gleich drüber, aber gegen Getafe, ja, hat sich auch ein bisschen, will ich sagen, das Team schwer getan, es gab Chancen, in der Halbzeit 1 eben bisschen die Effektivität, die Präzision vielleicht gefehlt, und als dann in Halbzeit 2 Getafe ein bisschen stärker wurde, auch mal sich zwei, dreimal rausgetraut hat aus der eigenen Hälfte, da haben dann zwei Joker gestochen von Simeone, auch da wieder das Thema breite Bank, er nutzt die auch ganz gut, Flanke von Molina, Sörloth, Kopfball, Tor, und ja, da sieht man mal wieder, so kann man es auch machen, ne? Ja, wie gesagt, Simeone rotiert ja viel, auch in der Startelf, ist auch öfter mal schon mit zur Halbzeitpause ein Wechsel, so kam jetzt auch Sörloth, und in der 55. kam dann noch ein Correa, also ja, liebe Madridistas, sowas ist tatsächlich möglich, wenn ein Trainer denn wirklich will, früh wechseln und viel wechseln, aber da weiter Chapeau an Atleti, an Simeone, so wie sie das machen und die Spiele gewinnen, das war jetzt auch ein verdientes 1-0 gegen Getafe.
Ja, und nach glanzvollen Wochen und Ergebnissen war das mal wieder ein Arbeitssieg im Atleti-Stil, ne? Also man konnte ja sich eigentlich denken, dass es gegen Getafe eher in die Richtung gehen wird und nicht wieder ein verrücktes 5-1, 6-1, 3-1, 4-3, was es zuletzt so alles gab, ne? Also ja, Arbeitssieg, Kräfte ein bisschen geschont, ne? Und dann jetzt quasi Matchball. Um Weihnachtsmeister zu werden, Nils. Ne? Denn nächste Woche steht Erster gegen Zweiter an. Barca zu Hause gegen Atletico Madrid. Nicht in Miami, nicht in den USA zum Glück. Mhm. Ja, oder was ist zum Glück? Vielleicht täte es Barca gut, mal in anderen Gefilden zu spielen, weil zu Hause läuft es ja gar nicht. Aber ja, wenn Atletico Madrid beim FC Barcelona gewinnt, sind sie Weihnachtsmeister. Mhm. Ne? Inoffizieller Titel, den gibt es ja jetzt so nicht. Herbstmeister gibt es ja, glaube ich, so auch nicht. Aber wir nennen ihn dann Weihnachtsmeister. Und ganz ehrlich, gucke ich auf Form und Verfassung, gucke ich auf den mentalen Zustand der Mannschaften. Ich will jetzt nicht sagen, ist Atletico da Favorit, aber das ist auf Augenhöhe für mich. Und in dem Zustand von Barca und in dem Zustand von Atletico, finde ich, geht da einiges für die Roji Blanco. Also die müssen sich erstmal schon gar nicht verstecken. Jetzt tun sie das natürlich historisch gerne unter Cholo gegen Barca, ne? Vor allem in Auswärtsspielen. Aber ich finde, das müssen sie gar nicht. Sie haben da alle Chancen, als Sieger vom Platz zu gehen. Ich meine, hallo, wenn Las Palmas da gewinnen kann, wenn Leganés da gewinnen kann, dann kann dieses Atletico, das ja so viel Offensivwaffen hat, da sicherlich auch einigen Schaden bei Barca sorgen. Also ich glaube, noch nie waren die Chancen besser, dass Atletico so guten Mutes da ins Auswärtsspiel geht nach Barcelona. Ne? Ja,
noch nie die Chancen so hoch, dass Simeone seinen allerersten Sieg überhaupt in Barcelona einfährt. Ja. Ne? Den letzten Atleti-Sieg in Barcelona gab es 2006 damals, das war ein 3-1-Sieg. Ja, aber Simeone seitdem, was waren das, in der Liga 18 Gastspiele, 13 Niederlagen, 5 Unentschieden. Wettbewerbsübergreifend mit Copa und Champions League hat Barca 16 Heimspiele gegen Atleti gewonnen und 7 Unentschieden und bei eben 0 Niederlagen. Also das ist schon mal krass. Und auch vor einem Jahr erinnere ich mich noch, da war auch irgendwie Atleti ganz gut drauf und irgendwie nur 3 Punkte hinter Barca. Man dachte, oh, jetzt, wenn sie jetzt mal Barca schlagen können, dann dieses Mal. Dann haben sie irgendwie von ihrer Leihgabe ließen sie sich klatschen. Also Joao Felix hat da das einzige Tor des Spiels erzielt beim 1-0-Sieg. Beim Rückspiel war es ja auch ein 3-0 mit dem ersten Tor von Felix. Also das war schon ein bisschen bezeichnend. Deswegen will ich hier Madridistas nicht zu viel Hoffnung machen, dass es da irgendwie einen Atleti-Sieg gibt. Aber ich bin mir auch gar nicht sicher, ob es so gut wäre aus Real Madrid-Sicht, wenn Atletico das Ding gewinnt. Allein schon die Form der letzten Wochen und auch wie die Kader genutzt werden, wie der Simeone wechselt und rotiert und wie gesagt, da sind junge Talente dabei, da sind auch ein paar alte Erfahrene dabei, die neuen funktionieren mittlerweile, Sörloth, Julian Alvarez und das ist schon bemerkenswert, wie Atleti auch nach einem Stotterstart, kann man vielleicht hier und da erklären, ne? Neuzugänge noch nicht so ganz da, bla, wie da die Mannschaft mittlerweile funktioniert, deswegen muss man fast als Madridista ein bisschen auf so ein schönes 8-8 hoffen, wäre doch auch okay, oder?
Ja, aus Madrid-Sicht wäre natürlich ein Unentschieden, also Real Madrid-Sicht wäre natürlich das perfekte Ergebnis. Dann wäre Real Madrid Weihnachtsmeister, wenn sie gewinnen und davon gehe ich jetzt einfach mal aus, dass die auch nicht schon wieder patzen, wobei ich ging die Woche ja auch wieder davon aus, dass nicht beide patzen und sowohl Real als auch Barca patzen. Also in Stein gemeißelt ist es nicht, aber Real sollte zu Hause gegen Sevilla definitiv gewinnen. Ich glaube, die sind auswärts richtig schwach. Und dann hoffen die natürlich, dass die anderen die Punkte teilen und dann wäre Real Weihnachtsmeister. Das ist auf jeden Fall möglich. Also Szenario ist gut vorstellbar. Also für mich von den 3 Szenarien ist fast schon der Barca-Sieg mit Barca ist Weihnachtsmeister am unrealistischen. Das klingt schlimm. Aber sie haben ihren Spirit, ihren Glauben, ihr Mojo, ihr Selbstvertrauen, ihre Leichtigkeit ja wirklich verloren und Atletico hat all das. Nach 11 Siegen in Folge siehst du halt, dass da ein ganz anderer Spirit in der Mannschaft auch ist. Und ich habe es ja angesprochen, die letzten 20 Minuten bei Barca, ich glaubte schon nicht mal mehr an den Ausgleich gegen Freaky Leganés, da geht's ja schon los. Die haben ja nicht in Sevilla gespielt, ne? Oder in Bilbao oder so. Oder bei Celta, wo du sagst, boah, da ist halt einfach schwierig. Nee, zu Hause gegen Leganés und ich habe nicht mehr ans Tor geglaubt. Die
Gurkentruppe, ja.
Und die Mannschaft gefühlt ja auch nicht mehr. Und das ist halt der Punkt für mich. Dieser Flow, dieses Selbstvertrauen, diese Automatismen, dass du trotz Widerständen an dich glaubst, was Real seit Jahren hat, vor allem in der Champions League. Und Barca hat das aufgrund dieser Rückschläge in La Liga halt einfach aktuell nicht mehr. Und Atletico hat das und deswegen ist das für mich ein ganz, ganz schweres Spiel für den FC Barcelona, obwohl es vermeintlich ein Heimspiel ist gegen Atletico und die diese Cholo-Horror-Serie haben, aber boah, das ist ohne Hansi Flick auch noch, ich bin nicht guter Dinge, du merkst schon, ne?
Ja, spricht irgendwie nicht so viel dafür. Immerhin, jetzt hat auch Barca mal eine Woche zum Durchschnaufen, Atleti genauso, die haben ja auch die Champions League-Spieler, da sind dann vielleicht die Akkus aufgeladen und auch ein Lewandowski hält dann vielleicht 90 Minuten durch oder deswegen, ja, kann man schon auch, muss man jetzt nicht komplett den Kopf in den Sand stecken als Barca-Fan, aber mal sehen. Zumindest Real jetzt, da schaffen wir auch die Brücke, hat jetzt eben keine freie Woche. Real Madrid ist am Mittwoch beim FIFA Intercontinental Cup in Doha in Katar, beim Finale, das ist dann die alte Club-WM, da spielt Real Madrid und diesmal ist dann der Champions-League-Sieger direkt im Finale gesetzt. Früher war es ja immer direkt im Halbfinale, deswegen schon mal da, okay, ein Spiel weniger. Gegner ist dann Pachuca aus Mexiko und da geht es eben am Mittwoch um 18 Uhr rund, unter anderem The Zone überträgt die Partie und ich glaube FIFA.com selbst hat dann auch einen Livestream, aber das sollte mal gehört werden, das soll jetzt auch nicht das große Thema sein. Deswegen bin ich mir jetzt aber auch eben da nicht ganz so sicher, ob es da wirklich einen safen Sieg gegen Sevilla gibt, aber klar, letztes Heimspiel der Saison, des Jahres, willst sich nochmal nicht verabschieden, aber auch da, wenn du zwischendurch nochmal nach Katar reisen musstest, ist das jetzt nicht unbedingt für, steht das nicht unbedingt für Frische, zumindest nicht, wenn du irgendwie wie Simeone 20 bis 25 ganz gute Kicker-Profis hättest und nicht wie Ancelotti, der irgendwie nur, ja, er hatte selbst gesagt von wegen, ja, wie soll ich rotieren, wenn ich nur 13, 14 Spieler habe? Auch schöner Gruß an Jesus Vallejo und Endrick und so weiter. Okay, ja, und was war jetzt bei Real Madrid? 3-3, Rayo Vallecano gegen Real Madrid. Ist jetzt nicht das erste Mal, dass Real bei Rayo Paz, wie war das jetzt von den letzten 5 Gastspielen, hat Real dort nur 1 gewonnen. Will jetzt auch nicht sagen, kann passieren, aber ja, irgendwie sollte halt nicht sein. Rayo hat sich auch einen Punkt verdient gehabt. Aber das Sportliche ist hier gar nicht groß das Thema. Also, was Real Madrid danach wieder meiner Meinung nach abgezogen hat, sie meckern über den Schiedsrichter. Und das ist halt meiner Meinung nach deutlich zu drüber. Selbst im Spielbericht, den man jetzt auf Real Madrids Website immer noch nachlesen kann, steht immer noch "Und polemico arbitraje impide la victoria del Madrid". Also ein polemischer Schiedsrichter verhindert den Sieg von Real Madrid bei Rayo. Und ja, es gab hier diese ein, zwei Dinge. Real führt nicht nur das Ding mit den Tritt von Mumin und irgendwie Bellingham gleichzeitig gegen Vinicius auf, sondern auch den Schubser von Pate Sis gegen Arda Güler. Das war für mich einfach mehr Körper als jetzt eine klare Arm-Schubsbewegung, kann ich mit leben. Güler ist jetzt auch eher Thema Fliegengewicht. Dabei Vini hätte man schon meiner Meinung nach gut Elfmeter geben können bis müssen, aber war hat sich da auch nicht eingeschaltet. Also man kann schon auch hier und da mal wieder kritisieren, ja, das war nicht optimal entschieden alles und trotzdem hat es jetzt an den Entscheidungen, an den Momenten meiner Meinung nach nicht gelegen, dass Real Madrid hier schon wieder so viele Fehler gemacht hat und das ist jetzt eben das, was mich dann am meisten aufregt, dass es nach so einem Spiel bei Real Madrid, die mit all ihrer Arroganz und haben halt sagen, hey, wir hätten hier locker gewonnen, wir wurden wieder verpfiffen und dass man da gar nicht schaut auf die eigenen Fehler, die man gemacht hat, was ja schon sich die ganze Saison durchzieht. Das ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass irgendwo Real Punkte liegen lässt in der Liga, speziell auswärts, sondern man meckert da eher wieder gegen Schiedsrichter, statt irgendwie zu schauen, was hat da ein Lucas Vazquez gemacht, was hat da ein Fran García gemacht, warum ist das Gegentor gefallen, warum haben wir vorher vorne nicht funktioniert und dann natürlich auch wieder nach dem Spiel keine Spielerinterviews, auch da wieder das alte Thema mit dem Boykott, dass du den Medienvertrag von der Liga boykottierst und keine Kameras in der Kabine willst und halt dann Interviews, okay, stehe ich voll dahinter, aber dass dann nicht mal ein Spieler danach zu Real Madrid TV kommt, da werden ihn jetzt keine Fragen erwartet, warum warst du heute so scheiße, sondern, wie wird das Spiel jetzt gegen Sevilla und dann machst du deine Antwort wie, ja, wir wollen gewinnen und wir wollen weiter gewinnen, bla, ist so alles gut, aber so sich so komplett abschotten und alles immer gegen uns und die Schiedsrichter sind die Bösen, das kann es nicht sein. Ein bisschen Schiedsrichterkritik gehört dazu, aber nicht zu 100%, sondern auch ein bisschen Selbstreflexion, eigene Kritik, also ist schon mal wieder meiner Meinung nach nicht Real Madrids würdig.
Ja, ich finde es auch stillos. Also wirklich unabhängig davon, dass es, ob es gerechtfertigt oder nicht ist, das ist ja immer die andere Geschichte, aber als Verein so einen Artikel publizieren, ist absolut stillos. Das ist auch nicht, sollte auch nicht weder dein Anspruch sein, noch ja, das, was wofür du stehen solltest, wenn das Fanmedien machen. Ne? Ja. Also Fanwebseiten, ist das das eine? Oder Fans im Internet auf Twitter, irgendwelche Johnnies mit 50.000, ja. 100.000 Followern schreiben, ne? Madrid Zone und keine Ahnung, wie die alle heißen. Okay, dann machen die das. Dann, ne? Aber nicht der Verein sich so äußern. Das ist absolut stillos und unwürdig und da musst du drüber stehen. Und abgesehen davon, finde ich, ist es sogar unangemessen, weil man hat in dieser einen Super Slow-Mo gesehen, Bellingham tritt genauso wie nie und erst danach kommt der andere. Deswegen,
ja,
ich hätte
da reden wir über tausendste Sekunde, wo die beiden.
Ja, na, ist ja wurscht. Ja, Moment. Also in Realgeschwindigkeit, in echter Geschwindigkeit auf dem Feld, wenn ich da der Schiri bin, hätte ich wahrscheinlich auf Elfmeter entschieden, weil ich das nicht, glaube ich, nicht so wahrgenommen hatte. Aber in der Superzeitlupe, wenn du siehst, und dann reden wir dann über VAR, warum wird er nicht zum VAR geschickt, wenn er es nicht sieht, dann müsste ja die Prozedur sein. Du siehst es, nimmst es nicht richtig wahr. Der VAR, hey, guckst du dir an und wenn du es dir angucken würdest oder angeguckt hättest und du siehst, dass Bellingham gegen Vinicius Bein tritt, kannst du nicht Elfmeter pfeifen. Faktisch einfach, weil da der andere tritt natürlich auch, aber wenn der eigene Spieler den eigenen Spieler tritt, kannst du nicht sagen, ja, der wurde ja gefoult vom Gegner. Nee, der wurde gefoult von Bellingham. Dann kannst du keinen Elfmeter pfeifen. Deswegen ist es für mich nicht mal ein Elfmeter. Nochmal, ich hätte es als in Realgeschwindigkeit nicht so wahrgenommen, aber wenn man mir diese Super Slow-Mo zeigt, kann ich da nicht Elfmeter entscheiden. Und dann ist dieser Aufruhr mit die polemische Schiri-Entscheidung verhindern unseren Sieg erst recht unangemessen und stillos on top. und für den Verein wie Real Madrid oder wie Barca oder wie Bayern oder wie Dortmund etc. Liverpool gehört sich das ja erst recht nicht. Man weiß ja natürlich auch in Spanien, die kleinen Vereine meckern immer auf Social Media gegen die Schiris, die Las Palmas, Leganés und Osasunas und Cádiz dieser Welt heulen immer rum, berechtigt oder nicht. Aber die Großkopferten sollten da erst recht drüber stehen, finde ich. Das gehört sich als Verein nicht. Wenn der Trainer auf der PK was sagt oder Spieler selbst, verstehe ich das viel mehr. Ne? Mhm. In der Emotion nach dem Spiel, Interviews, die Real nicht gibt. Aber wenn sie es geben würden, sich da aufregen und dann sagt Vini, ich habe einen klaren Tritt gespürt, für mich ist das 11 Meter. Alles okay, alles okay. Aber nicht als Verein, wo ein Social-Media-Beauftragter oder ein sonst irgendwie ein Redakteur da sitzt. Und dass der dann sowas schreibt, finde ich, gehört sich nicht. Bei keinem Verein.
Das gehört sich nicht. Zumindest ist da Real Madrid von Zeiten, wo in der Hymne stand, quando pierde dann la mano. Wenn man verliert, gibt man die Hand. Bisschen weit entfernt, aber gut, die alte Hymne wird ja auch längst nicht mehr gespielt im Bernabéu. Auch so eine kleine Sache, aber ja, muss nicht sein. Für mich trotzdem kann man da durchaus Elfmeter geben, weil wie gesagt, der Gegenspieler zieht auch voll durch, aber ich verstehe schon auch, Bellingham ist dabei, erstens, zweitens, es war eh schon ziemlich Strafraumrand, wenn nicht sogar der Ball, der Kontakt auf der Linie fast schon, und drittens, Vinicius hatte den Ball ja überhaupt nicht unter Kontrolle, als wäre auch jetzt eine halbe Sekunde später nicht zu einem Torabschluss gekommen. Das vielleicht in der Summe kann ich mir dann so erklären, dass da der Videoschiedsrichter sich nicht gemeldet hat, aber trotzdem, ja, ein bisschen Kritik kann ich da schon auch verstehen, dann, wenn da der Club die Spieler sehr angepisst sind, aber sie dürfen das nie, meiner Meinung nach, niemals so öffentlich zeigen. Naja, Real Madrid so jetzt auch gepatzt und eben nicht mehr Zweiter, Atletico dadurch vorbeigegangen in der Tabelle. Und falls jetzt manche sagen, ja, aber Real hat ja ein Spiel weniger, nee, Real hat ja das Supercopa-Spiel schon, also beide, Atleti und Real, sind bei 17 Punkten, Barca übrigens bei, Barca übrigens bei 18 Spielen. Also auch da vielleicht könnte jetzt Atleti beide schon, wenn sie auch ihr 18. Spiel schon hatten, schon vor Barca sein. Also ist schon weiter die Tabelle. Bisschen verzogen. Thema auch, da hätte man auch nochmal beim FC Valencia sagen können. Die haben halt auch 2 Spiele weniger als Valladolid, 1 weniger als Espanyol. Wie gesagt, jetzt kommen so ein paar Nachholspiele am Mittwoch, sowohl Villarreal, Rayo als auch Espanyol gegen Valencia sind am Mittwoch. Tippen nicht vergessen, vom damals, ich weiß gar nicht mehr, 12. und 13. Spieltag, glaube ich. Ja, soweit zu Titelrennen. Ne? Wir schauen nochmal, wann wir nochmal ein bisschen genereller Thema Meisterschaftskampf machen. Ne? Wir müssen eh noch schauen, Alex, wann wir unsere nächste Folge aufnehmen, weil wahrscheinlich haben wir da irgendwie nur, also am 23. Dezember haben wir dazu wahrscheinlich keine Zeit. Dann müssen wir schauen, ob wir es irgendwann am 22. machen, aber da spielt ja nachmittags Real. Vielleicht abends mit dem Realspiel oder mittags vor dem Realspiel. Aber da sind wir noch selbst noch am Schauen, dass wir da noch auch eben ausführlich natürlich über Atleti bei Barca reden. Ich will jetzt auch noch gar nicht abmoderieren, ich will zumindest noch 2 Spiele erwähnen. Wir hatten ja zu Beginn der Folge gesagt, von wegen hier, Valladolid hat in Unterzahl gewonnen, war aber nicht das einzige Spiel, wo man mal wieder gemerkt hat, dass irgendwie, wenn Teams eine rote Karte kassieren, ob jetzt gerechtfertigt oder nicht, dass sie irgendwie dann noch schwerer zu bespielen sind. Und das war jetzt auch bei Mallorca der Fall. Die haben 2-1 gegen Girona gewonnen. Da gab es für Murici die 2. rote innerhalb kurzer Zeit. Ihr erinnert euch an den Stinkefinger. Das war jetzt auch ein bisschen ungestüm. Okay, kann man rot für geben, egal. Und da dann war Mallorca in Unterzahl. Und dann ist ihnen sogar gegen Girona der Führungstreffer gelungen erst. Also das ist irgendwie auch krass, dass sie jetzt gegen Las Palmas in Unterzahl dann den Führungstreffer gemacht haben. Das lag an diesem 5 Meter direkter Freischuss, okay. Aber jetzt eben auch gegen Girona da noch dann den Sieg holt, ist schon auch bemerkenswert irgendwie, was da dann, also merkt man mal wieder, Mallorca, da so eine Mannschaft, die da willst du nicht unbedingt gegen die spielen, wenn sie nur zu 10 sind, oder?
Ja, das ist richtig, die können auch unbequem sein, deswegen umso bemerkenswerter, dass Barca die damals so locker abgebügelt hat mit 5-1, weil man sieht ja wieder, die holen immer wieder ihre Punkte und ihre Heimsiege, die sind richtig unbequem und können sich da richtig reinbeißen. Yep. Grüße an den, wie heißt der Rechtsverteidiger, der das Leben immer Mochita so schwer macht.
Gerne. Oder war es Maffeo?
Maffeo, ja, der Giftzwerg da, ja. Der beißt sich da auch immer rein und wandelt immer an Gelb-Rot. Und Stichwort rote Karte, Stichwort Sieg in Unterzahl, Big Win für Betis, die bei Villarreal gewonnen haben, also im Kampf um Platz 4, 5, 6, wobei eher 5 oder 6, Richtig, richtig wichtiger, großer Sieg für Betis. Aber eben in Unterzahl. Jimmy Avia hat da rot gesehen, glattrot übrigens. Ja. Ich glaube, alle Barca-Fans werden sich gefreut haben, wenn sie es mitbekommen haben, oder freuen sich jetzt nachträglich, wenn sie es hören. Denn was der gegen den FC Barcelona letzte Woche gemacht hat, war ja auch unter aller Sau. Wie oft, ich glaube, 3-mal ist er irgendeinem in den Rücken gesprungen. ohne Absicht auf den Ball, wirklich nur, um in den Gegner reinzuhüpfen. Und als er dann mal von Inigo Martinez mit der Hand berührt wurde, bei einem Standard, nicht mal geschubst, schmeißt er sich hin.
Oh. Also übermotiviert sein Vater.
Ja, nicht nur das, sondern auch richtig dreckig. Also, dass der rot sieht, wird den einen oder anderen erfreuen, der La Liga verfolgt. Aber für mich war es keine rote. Es war eine ungerechtigte, glattrote Karte für einen Foul an einem Mittellinie, will einen Konter unterbinden und taktisch faulen und senzt ihn halt um, aber es ist nicht offene Sohle gegens Knie oder irgendwie, sondern wirklich nur so ein taktisches Foul. Für mich überhart rot, aber man muss auch sagen, es hat keinen Falschen erwischt, ehrlicherweise. Ja, der hat halt negativ aufs Karma-Konto eingezahlt, Chimer Villa, und die Trainer kennen, die Schiris kennen ihn, und auch. Dann gab es halt rot, aber in Zeiten von VAR muss der VAR eigentlich sagen, guck's dir an, das ist kein Rot. Naja, für Betis hat es trotzdem gereicht. Die haben 2-1 bei Villarreal gewonnen und eben drei wichtige Punkte. Aber ja, dass Jimmy geflogen hat, war irgendwie amüsant, wenn auch wieder eine Fehlentscheidung aus meiner Sicht.
Ist ja trotzdem irgendwie 2-3 Mal pro Saison muss man ja bei ihnen eine rote Karte irgendwie oder gelb-rot einkalkulieren. Also ja, und trotzdem bemerkenswert nochmal, Valladolid, Mallorca und Betis in Unterzahl Spiele gewonnen. Valladolid, Mallorca zumindest zu Hause, Betis bei Villarreal dort. Die sind jetzt auch irgendwie seit 4-5 Spielen gar nicht mehr gut drauf. Betis jetzt nur noch 2 Punkte hinter Villarreal. Die halten sich noch auf Rang 6, aber auch da ein Spiel weniger. Könnten irgendwie Mallorca überholen, die jetzt auf einmal auf Platz 5 gesprungen sind. Also ja, nette, lustige Tabelle, mehr oder weniger. Ne? Atleti auf 2, Valencia auf dem letzten Platz, ist schon wild wieder. Auch einfach die Top-Titelfavoriten eigentlich, Barca und Real von den letzten 6 Spieltagen. Barca 5-mal, Real 2-mal nicht gewonnen, gepatzt haben. Also, wer will Meister werden? Irgendwie Atletico. Mal gucken, was sie durchziehen da am kommenden Samstag. Hast du noch was? Ist noch irgendwas aufgefallen am Wochenende?
Nee, ich glaube, wir sind soweit durch. Der Athletic-Club aus Bilbao 1-1 im kleineren Baskenderby, ne? In Vitoria Gasteiz bei Alaves. Die Serie, die sie haben, ich glaube, 12 Spiele ungeschlagen und von den letzten 19 nur 1 verloren. Die hält weiter an, aber ein kleiner Punktverlust, ne? Auch nach Führung. Also da hätte man sich eher 3 Punkte erhofft, wobei sie sind ja Vierter, Kurs Champions League, und haben ja noch komfortable 6 Punkte Vorsprung. Also so schlimm war es dann auch nicht, der Punktverlust, aber ja.
Mal ein kleiner Dämpfer. Aber auch da Alaves Trainerwechsel, vielleicht auch da hat das neue Kräfte freigesetzt. So war das trotzdem ein Spieltag, der nur schwer zu tippen war. Wenn ich hier bei unseren Tiki-Taka-Tipps schaue, da gibt es nicht so viele, die zweistellige Punktzahlen erreicht haben. Ich glaube, wir beide sind bei 8 Punkten irgendwo. Wer schon auf Valladolid Valencia auf 1-0 getippt hat, wie hier Monkey Till, unser Spieltagssieger, aber auch unten gab es noch wen. Da schon mal Chapeau, die trauen sich was zu, genauso beim 1-1 jetzt vom Athletic Club oder auch beim Unentschieden zwischen Real Sociedad und Las Palmas. Ist schon mal mutig, nur ich glaube, hier den Betis-Sieg hatte kaum einer. Nee, der Jürgen unten, Leganessig sowieso nicht. Real Unentschieden, ja, wie gesagt, die Serie gegen Rayo ist nicht optimal. Da hatte zumindest der Marcel hier auf dem 1-1 getippt, aber das ist schon, war jetzt nicht der schönste Spieltag aus Tippsicht, oder?
Ja, war richtig schwer. Also brutal schwierig. Sieht man mal wieder La Liga. Ne? Es fallen nicht so viele Tore. 0-0, 1-0, 1-1, 1-0, 0-0, 0-1. Und dann hast du ja auch noch falsch rum. das ist, ja, ist halt so. Also, was willst du machen?
Was willst du machen? Ihr könnt jetzt nochmal in den letzten Rasenfunk anhören. Da war ich am Donnerstag oder am Freitag war es dann Termin verlegt in der neuen Folge. Die haben ja auch auf YouTube das Video. Wir machen, wie gesagt, unsere nächste Folge wird sehr wahrscheinlich am 22. Dezember kommen. Die Frage ist nur, ob vor oder nach dem Realspiel, weil dann Weihnachtsstress bedingt eben kaum noch Zeit ist. Und dann wollen wir ein Live-Q&A machen auf YouTube, wo ihr dann natürlich dabei sein müsst. Da ist noch die Frage, ob wir den 29. oder den 30. Dezember nehmen, halt irgendwann abends. Das werdet ihr noch erfahren. Vielleicht machen wir auch eine Umfrage. Aber jetzt habt ihr das hier nochmal gehört, so zur Feier unserer 250. Folge. Jo, Alex macht den Daumen hoch, ich auch. Dann mal euch eine schöne Woche. Letzte Adventswoche, sagt man das so. Feliz Navidad sagt man noch nicht. Wir sagen hasta la próxima, oder?
Wir sagen hasta la próxima. Ich habe Angst vorm Topspiel gegen Atletico. In dem Sinne, ciao, ciao.
Bis dann, ciao, ciao.